Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Der Brief des Apostels Paulus an die Christen im Großraum Ephesus steht zurzeit im Mittelpunkt unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ephesus war ein bedeutendes Zentrum in der römischen Provinz Kleinasien, ein Gebiet in der heutigen Türkei. Die christliche Gemeinde, das ist das große Thema im Epheserbrief. Und nach einer sehr kurzen Einleitung beginnt Paulus ohne Umschweife damit, den Ursprung und das Wesen der christlichen Gemeinde zu erläutern. Ich freue mich, dass Sie zuhören und heiße Sie herzlich willkommen. Im ersten Kapitel seines Briefes an die Gemeinden im Großraum Ephesus erläutert Paulus, der Missionar und Gemeindegründer, die christliche Gemeinde ist ein Leib, sie ist ein lebendiger Organismus, sie ist der Leib, also der Körper Jesu. Und Jesus selbst ist das Haupt, der Kopf seiner Gemeinde. In den ersten Versen nach seinem kurzen Gruß beschreibt Paulus, wie alle drei Personen des dreieinigen Gottes an der Erschaffung und Ausrüstung der christlichen Gemeinde beteiligt sind. Gott, der Vater, plante die Gemeinde Jesu. Schon vor Grundlegung der Welt hat er beschlossen, Menschen durch den Glauben an Jesus zu seinen Kindern zu machen. Und diese Menschen sind die Gemeinde Jesu, sein Leib. Gott, der Sohn, das ist Jesus, zahlte den Preis dafür, dass Menschen Gottes Kinder werden können. Und der Preis war sein Leben, das er als Opfer am Kreuz darbrachte. Damit zahlte Jesus den Preis für seine Gemeinde. Denn die Gemeinde Jesu besteht ja aus den Menschen, die an Jesus glauben. Die glauben, dass Jesus am Kreuz starb, um ihre Schuld vor Gott zu sühnen. Und schließlich ist es Gott, der Heilige Geist, der die Gemeinde Jesu schützt und ausrüstet. Wir befinden uns nun in dem Abschnitt, in Kapitel 1, in dem Paulus über Jesus spricht, also über Gott, den Sohn, der sein Leben gab, um Menschen zu Gottes Kindern zu machen und sie zu seiner Gemeinde hinzuzufügen. Das sind die Verse 7 bis 12 im ersten Kapitel des Epheserbriefes. In Vers 7 erklärte Paulus, denjenigen Menschen, die an Jesus glauben, sind ihre Sünden vergeben, und zwar durch den Tod Jesu. Denn sein Tod war das Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Und die sich darauf verlassen, also daran glauben, die sind errettet aus der Trennung von Gott, in der jeder Mensch von Natur aus geboren wird. Diese Errettung wird in der Bibel auch oft Erlösung genannt, denn durch seinen Tod hat Jesus Menschen losgekauft aus ihrer Trennung von Gott. Er hat den Preis gezahlt für die Vergebung ihrer Schuld. Und das alles aus Gnade, also als Geschenk von Gott, das sich niemand verdienen muss und auch nicht verdienen kann. Das ist kurz zusammengefasst die Aussage von Vers 7. Nun gehen wir weiter zu den nächsten Versen. Ich lese aus dem Epheserbrief Kapitel 1 die Verse 8 bis 10. Da geht es um Gottes Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Soweit die Verse 8 bis 10. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens. Was ist in der Bibel mit Geheimnis gemeint? Nun, es geht dabei nicht wie in einem Kriminalroman oder einer Detektivgeschichte um die offene Frage nach dem Täter, wie zum Beispiel, hat der Gärtner das Verbrechen verübt? Es hat nichts mit dem zu tun, was Agatha Christie geschrieben hat, und es ist auch keine Sherlock-Holmes-Geschichte. Sondern in der Bibel ist von einem Geheimnis die Rede, wenn Gott etwas offenbart, das er bis dahin noch nicht bekannt gemacht hatte. Im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, enthält ein Geheimnis immer zwei wesentliche Elemente. Erstens kann ein Geheimnis Gottes nicht mit menschlichen Mitteln aufgedeckt werden, denn es ist immer etwas, das Gott offenbaren muss. Und zweitens offenbart es Gott zum richtigen Zeitpunkt. Auch wenn Gott dabei nicht immer alle Einzelheiten nennt, sind seine Offenbarungen so deutlich, dass sie nicht durch irgendwelches Geheimwissen von Menschen entschlüsselt werden müssen. Im Neuen Testament ist des Öfteren von Geheimnissen die Rede, also von Wahrheiten, die Gott nun offenbart hat. Das sind unter anderem die Geheimnisse des Reiches Gottes, das Geheimnis der Verhärtung eines Teils Israels, das Geheimnis der Umgestaltung der Christen am Ende der Zeiten, das Geheimnis der christlichen Gemeinde, die zu einem Leib zusammengefügt wird aus Juden und Nichtjuden, das Geheimnis der christlichen Gemeinde als Braut Jesu, das Geheimnis, dass Jesus Christus in den Christen lebt, das Geheimnis, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt und Mensch wurde, das Geheimnis des Prozesses, durch den der Mensch erneuert wird, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis der sieben Sterne und das Geheimnis Babylons. Doch selbst zu all diesen Geheimnissen, die Gott nun offenbart hat, wissen wir noch nicht alle Einzelheiten. Gott hat uns in seinem Wort in der Bibel nicht alles mitgeteilt. Es gibt Fragen, die ich selbst gerne Gott stellen würde. Viele Leute schicken uns ihre Fragen und wir versuchen ihnen zu antworten. Doch ich habe auch Fragen, aber ich kenne keinen Menschen, dem ich sie stellen könnte, denn niemand hier auf der Erde kennt die Antworten. Eines Tages, so meine ich, wird Gott uns die Antworten geben. Ein Geheimnis ist in der Bibel also eine Wahrheit, die Gott vorher nicht offenbart hatte, die er uns nun aber enthüllt hat. Und die Verse 8 bis 10 im ersten Kapitel des Epheserbriefes sprechen nun von einem wundervollen Geheimnis, das Gott im Alten Testament noch nicht offenbart hatte. Lassen Sie mich zuerst die Verse 8 und 9 ein wenig anders formulieren, um ihre Bedeutung etwas klarer hervorzuheben. Vers 8 beginnt mit den Worten, die er uns reichlich gegeben hat. Das bezieht sich, wie es alle mir bekannten Übersetzungen auch wiedergeben, auf die Gnade Gottes, von der im Vers 7 die Rede war. Und nun, meine ich, beziehen sich die nächsten Worte in Vers 8 nicht auf die Gnade in Vers 7, sondern auf das Geheimnis, von dem in Vers 9 die Rede ist. Dann geht der Satz so weiter. In aller Weisheit und Klugheit hat Gott uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Was ist das Geheimnis seines Willens? Zuallererst ist es etwas, das Gott in all seiner Weisheit und Klugheit offenbart hat. Es geht hier also nicht um irgendeine einfache Kleinigkeit. Ich freue mich offen gesagt sehr darüber, dass so viele Gruppen und auch Einzelne versuchen herauszufinden, was es mit dem auf sich hat, dass sie das einfache Evangelium nennen. Ich danke Gott, dass Menschen uns schreiben, wir erklärten das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, so einfach, dass sie es verstehen können. Darüber freue ich mich sehr, denn so muss es auch sein. Wie einmal jemand gesagt hat, lege die Kekse auf den untersten Regalboden, wo die Kinder sie auch erreichen können. Es gibt ein einfaches Evangelium, aber da sind auch die Tiefen und die Weisheit Gottes, die Sie und ich nicht so einfach erfassen können. Und manchmal gelingt es uns überhaupt nicht. Wir müssen all unseren Verstand und Scharfsinn, die uns gegeben sind, einsetzen, um etwas von den großartigen Absichten Gottes zu verstehen. Gott will, dass wir diese Geheimnisse, diese Wahrheiten kennen und verstehen, denn er hat sie uns nun offenbart, das heißt uns bekannt gemacht. Den Inhalt des Geheimnisses, von dem Paulus in Vers 9 spricht, erläutert er nun in Vers 10. In der Lutherbibel ist der Vers so übersetzt: Um ihn, gemeint ist Gottes Ratschluss, der im Vers davor genannt wird, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Wörtlich ist in Vers 10 die Rede vom Heilsplan der Fülle der Zeiten. Das Wort, das hier mit Heilsplan übersetzt wird, heißt im Griechischen Oikonomia und meint wörtlich Hausverwaltung. Daher kommt unser deutsches Lehnwort Ökonomie, und als ökonomisch bezeichnen wir etwas, das wirtschaftlich sinnvoll ist, das sich rechnet. Wer einen Haushalt führt, weiß, dass man dazu eben einen Plan braucht. So lernen zum Beispiel Hauswirtschafterinnen oder Hauswirtschafter mit den gegebenen Mitteln eines Betriebs oder eines privaten Haushaltes zu wirtschaften, also zu haushalten. Das heißt, sie planen und berechnen alles so, dass es am Ende auch bezahlt werden kann. Ich kenne eine Frau, die sich zur Hauswirtschafterin ausbilden ließ. Dabei musste sie auch genaue Speisepläne für die Woche erstellen. Montag Bratwurst mit Kartoffeln und Rotkohl, Dienstag Gemüseeintopf und Schokopudding zum Nachtisch und so weiter. Dabei konnte sie sich frei überlegen, was sie für die verschiedenen Wochentage einplante. So erstellte sie einen Plan, was es wann zum Essen geben sollte. Einen Haushaltsplan, zu dem am Ende natürlich noch viel mehr gehörte als die Speiseabfolge der Mittagessen. Solche Haushaltspläne zur Verwaltung der zur Verfügung stehenden Mittel gibt es natürlich auf allen Ebenen. Ganze Länder und Staaten müssen sich so verwalten. Dabei regeln verschiedene Länder ihre Belange durchaus unterschiedlich. Deutschland hat dabei teilweise andere Herangehensweisen als die Vereinigten Staaten von Amerika oder Großbritannien. Selbst den Straßenverkehr regeln Länder unterschiedlich. In Großbritannien zum Beispiel fahren die Fahrzeuge auf der linken Straßenseite. Ich habe es geliebt, unseren Fahrer auf den Arm zu nehmen, als wir in England waren. Achtung, da kommt uns ein Auto auf der falschen Straßenseite entgegen. Kein Problem, sagte er dann, ich fahre auch auf der falschen Seite. Tja, in England hat nicht der Recht, der rechts fährt, sondern der auf der linken Seite fährt. Das ist natürlich verwirrend für einen armen Amerikaner oder einen Deutschen, der dort zu Besuch ist. In Vers 10 spricht Paulus nun also von einem Plan, den Gott hat. Und in diesem Plan Gottes geht es darum, was Gott unternimmt, um seine Menschen, die ihre Gemeinschaft mit ihm, mit Gott, verloren haben, zurückzubringen. Zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Denn dort, in der Gemeinschaft mit Gott, werden wir Menschen wieder heil. Und deshalb spricht man in diesem Zusammenhang von Gottes Plan zum Heil der Menschen. Oder einfach kurz vom Heilsplan Gottes. Und diesen Heilsplan zur Errettung der Menschen aus ihrer Gottesferne führt Gott aus. Und dabei offenbart Gott dann, wann er es für richtig hält, das ein oder andere seines Heilsplanes. Und bis Gott etwas aus seinem Heilsplan uns Menschen noch nicht bekannt gemacht hat, solange ist es noch ein Geheimnis, wie es gerade von Paulus in Vers 9 genannt wurde. So machte Gott zum Beispiel Abraham bekannt, dass durch ihn alle Nationen der Erde gesegnet werden sollen. Aber Gott offenbarte Abraham noch nicht, dass er selbst, Gott, in seinem Sohn Jesus Mensch werden würde. Und dass der Mensch gewordene Gott, Jesus, als Opfer stellvertretend sterben würde, um die Schuld aller Menschen zu sühnen. Auch das offenbarte Gott dem Abraham wohl noch nicht. Das wollte Gott später offenbaren, das heißt, den Menschen bekannt machen. Und bis dahin war das ein Geheimnis, das Gott mittlerweile aber bekannt gemacht hat durch seinen Sohn Jesus und durch die Apostel des Neuen Testaments. Ein weiteres Beispiel. Gott offenbarte Mose seine Gebote und weitere Ordnungen für sein Volk Israel. Zu diesen Ordnungen gehörte auch ein umfassendes Opfersystem. Dadurch machte Gott schon zu Moses Zeiten deutlich, dass jeder Mensch, auch die Menschen seines Volkes Israel, Vergebung brauchen. Denn kein Mensch ist in der Lage, vollkommen nach den Geboten Gottes zu leben. Jeder Mensch übertritt hier und da immer wieder das eine oder das andere Gebot Gottes. Und so werden wir alle schuldig, an Gott und an unseren Mitmenschen. Gott hatte durch Mose sein Volk wissen lassen, durch das Darbringen der Opfer, so wie es Gott vorgeschrieben hatte, vergibt Gott dem Schuldigen. Dazu hatte Gott sich bekannt. Was Gott Mose und seinem Volk damals noch nicht offenbarte, war die Tatsache, dass diese Tieropfer sozusagen nur Schatten des wirklichen Opfers waren, das Jesus selbst sein würde. Bis Jesus Mensch wurde und am Kreuz starb, war auch das noch ein Geheimnis, das uns nun offenbart ist. Und deshalb mussten sie am letzten Sonntag auch kein Tier mit zum Gottesdienst bringen, um es zu opfern. Denn nun gilt, durch das wirkliche Opfer, durch den Tod Jesu, vergibt Gott einem Menschen seine Schuld. und wer dieser Zusage Gottes glaubt, dem vergibt Gott alle seine Sünden. Was gehört außerdem zu Gottes Heilsplan für die Welt, das Gott nun offenbart hat? Paulus nennt es in Vers 10, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Das Wort zusammenfassen meint wörtlich, alles wieder unter ein Haupt bringen. Am Anfang der Welt war das der Fall. Gott hatte alles erschaffen und er war der Herr über alles. Doch es kam zum Bruch zwischen Gott und seiner Schöpfung. Der Mensch, von Gott zu seinem Stellvertreter als Herr über die Schöpfung eingesetzt, glaubte der Lüge der Schlange und öffnete dem Bösen die Tür in Gottes gute Schöpfung. Gott hatte dies offenbar vorausgesehen, denn Paulus erklärt in Vers 9, dass Gott schon zuvor, also vor Grundlegung der Welt, den Entschluss fasste, in Jesus Christus alles wieder unter eine Herrschaft zu bringen. In den Versen 21 und 22 in Kapitel 1 des Briefes an die Christen in Ephesus führt Paulus das noch genauer aus. Jesus wurde von Gott dem Vater eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und so herrscht Jesus schon jetzt über alle Mächte und Gewalten im Universum. Jetzt in dieser Welt und auch in der kommenden. Das war für die Christen im Großraum Ephesus eine ermutigende Botschaft. Denn Ephesus war ein mächtiges religiöses Zentrum in der römischen Provinz Asia, der heutigen Türkei. Magie und der Glaube an kosmische Mächte gehörten dort zum Leben vieler Menschen. Und das alles, was Macht beansprucht, hat Gott, der Vater, seinem Sohn Jesus untertan gemacht. Paulus formuliert es so, und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Paulus schreibt in Vers 10, dass alles der Herrschaft Jesu untergeordnet wird, wenn die Zeit erfüllt wäre. Aus dem eben Gesagten wurde schon deutlich, dass Jesus schon jetzt zur Rechten Gottes sitzt und alles seiner Herrschaft unterstellt wurde. Doch warum merken wir oft nichts davon? Und Mächte, die sich ganz offensichtlich nicht an Gottes Willen ausrichten, scheinen zu triumphieren. Eine Antwort dazu finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 8. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Vollendet wird Jesu Herrschaft über alle Mächte und Gewalten, wenn er sichtbar wiederkommen wird. Denn dann wird Jesus auch seine Herrschaft sichtbar aufrichten und endgültig durchsetzen. Doch der Anfang ist gemacht. Jesus hat die Herrschaft schon übernommen und er wird sie am Ende der Zeit auch sichtbar durchsetzen, ganz gewiss. Das hat Gott so beschlossen und uns zugesagt. Und was Gott zusagt, das verwirklicht er auch, und zwar immer. Und die Herrschaft Jesu ragt schon jetzt in unsere gegenwärtige Welt hinein. Herrscher, Machthaber und alle sonstigen Mächte haben nur so weit und nur so lange freie Hand, wie Gott sie gewähren lässt. Und immer wieder hat Gott Mächtige von ihrem Thron gestoßen. Bis hierher haben wir gesehen, durch Jesus Christus werden diejenigen, die an ihn glauben, zu Gottes Kindern. Und durch Jesus werden Menschen, die an ihn glauben, aus ihrer Gottesferne errettet, erlöst, losgekauft. Ihre Sünden sind vergeben und sie sind mit Gott versöhnt. Nun kommen wir zum Dritten, das Jesus für die Menschen erwirkt hat, die an ihn glauben. Das lesen wir in den Versen 11 und 12. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Dies ist eine weitere fantastische Wahrheit. Durch Jesus sind wir zu Erben gemacht worden. Das gilt allen, die an Jesus glauben. Jesus beschenkt uns und wir haben gar nichts dafür getan, überhaupt nichts. Das ist Gottes allumfassende Absicht und sein Plan von Anfang an, dass Christen beteiligt werden sollten an dem Erbe Jesu. Sie treten mit Jesus dessen Erbe an, weil sie in Christus sind. Der Apostel Paulus schreibt, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Diese gewaltige Zusage Gottes, die er uns hier macht, habe ich immer noch nicht wirklich begriffen. Das hebt mich aus dem Sessel, in dem ich gerade sitze, und trägt mich direkt in den Himmel. Alles ist mein. Jesus Christus ist mein. Paulus ist mein. Selbst der Tod darf mein sein. Alles ist mein. Es ist mein, weil Gott es mir gegeben hat. Jesus ist mein. Gott ist mein. Was für eine Erfahrung ist das für uns? Das würde ich am liebsten laut in die Welt hinausrufen, weil es so wundervoll ist. Gott hat das vorherbestimmt. So hat er es beschlossen, von Anfang an, dass uns durch Jesus von Gott das alles zum Erbe gegeben wird, allen, die durch den Glauben an Jesus mit Gott versöhnt sind. Vergessen Sie dabei bitte nicht, dass Gott nie irgendjemanden dazu vorherbestimmt hat, verloren zu sein. Nein, Gott hat uns dazu bestimmt, ein Erbe zu empfangen. Wenn er das nicht für mich im Voraus beschlossen hätte, würde ich niemals etwas davon erhalten. Das Erbe, das Gott gibt, habe ich nicht verdient. Es ist ein Geschenk von Gott, das er mir gibt, und zwar allein aus seiner Gnade heraus, nicht aufgrund irgendeines Verdienstes meinerseits. So hat Gott es gewollt, und nur auf dieser Grundlage ist es möglich, dass wir Gottes Erbe empfangen können. Und so ist es gut, so ist es richtig, so ist es am besten. Warum? Weil Gott es so beabsichtigt hat. Sie können das Erbe Gottes gar nicht besser empfangen als auf diese Weise, als Geschenk aus seiner Gnade heraus, für die, die an seinen Sohn Jesus glauben. Oh ja, dies sind die drei wunderbaren Dinge, die Jesus für uns, für seine Gemeinde, getan hat. Er hat uns erlöst durch sein Blut. Das heißt, er hat uns losgekauft aus unserer Gottesferne durch seinen Opfertod am Kreuz. Jesus wurde, nach Gottes ewigem Ratschluss, zum Herrn über alle Mächte und Gewalten erhoben. Dieses Geheimnis hat er uns nun bekannt gemacht. Und Jesus beschenkt uns mit einem Erbe. Wie großartig ist das, und ich kann es nicht verlieren, denn Jesus bezahlte für die Gemeinde mit seinem Leben, und ich gehöre zu Jesus, weil er für mich einen Preis bezahlt hat. Sie merken, die Gemeinde Jesu ist Gott sehr wichtig. Die Pläne der Menschen hier auf der Erde, sie sind nicht so wichtig. Wir meinen aber, sie wären es. Die Menschen rennen herum mit einem Bauplan für die Welt von heute und morgen, aber die Menschen mit ihren Plänen werden in den nächsten 100 Jahren nicht mehr da sein. Sie werden alle unsere Welt schon wieder verlassen haben. Aber Gottes großartiger Plan, der wird Wirklichkeit. Gott sei Dank dafür. In Vers 12 beobachten wir etwas, das wir bei Paulus immer wieder in seinen Briefen sehen können. Wenn er eine der herrlichen Wahrheiten Gottes dargelegt hat, beginnt Paulus oft, Gott dafür zu rühmen und zu loben. So auch hier. Paulus ist ja gerade dabei zu beschreiben, was jede Person des dreieinigen Gottes für die Gemeinde Jesu getan hat. Nachdem er in den Versen 3-5 über Gott den Vater geschrieben hatte, stimmt er in Vers 6 sein Loblied auf den Vater und dessen Gnade an. Von Vers 7 bis Vers 11 ging es um Jesus, Gott, den Sohn. Und nun schreibt Paulus in Vers 12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Gott ist nicht dazu da, die Launen und Wünsche eines Christen zufriedenzustellen. Vielmehr ist ein Christ zum Lob Gottes da. Wenn ich als Christ nach Gottes Willen lebe, dann bekommt mein Leben eine klare Richtung und ein Ziel. Dann kann ich etwas erfahren von dem Leben, das Jesus gibt, und das ist ein Leben in Fülle. Dann erfahre ich etwas von der Freude, die Jesus mit sich bringt. Wenn Sie aber nicht nach Gottes Willen leben, dann werden Sie nichts davon erfahren. Nach Gottes Willen zu leben, gibt unserem Leben eine Bedeutung und macht es sinnvoll. Und dann werden wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und Gott wird in der Ewigkeit Sie und mich ansehen und sagen, ich habe euch geliebt und deshalb habe ich euch errettet aus eurer Gottesferne. Ihr konntet nichts dazu beitragen und ihr musstet auch nichts dazu beitragen. Aus lauter Güte und Gnade habe ich euch zu mir gezogen. Und diese frei geschenkte Liebe Gottes ist es, die unser Leben wertvoll macht, die unserem Leben Würde, Sinn und Freude gibt. Und das für alle Ewigkeit. Wir sind dazu da, um mit unserem Sein als Christen, als geliebte Kinder Gottes, etwas zu sein, das Gottes Herrlichkeit lobt. Und das ist viel, sehr viel. Gott, der Vater, hat die christliche Gemeinde schon vor Grundlegung der Welt geplant. Und Jesus, Gott, der Sohn, hat durch seinen Tod am Kreuz den Preis für die christliche Gemeinde gezahlt. Er gab sein Leben, um die Schuld aller Menschen zu sühnen. Und jeder, der sich darauf verlässt, ist mit Gott versöhnt. Das ist ein Geschenk von Gott an uns. Das ist Gnade. Und durch Jesus werden alle, die an ihn glauben, von Gott als Erben eingesetzt und der christlichen Gemeinde hinzugefügt. In unserer nächsten Sendung werden wir sehen, welche Aufgaben Gott der Heilige Geist in der Gemeinde Jesu übernimmt. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sein können. Seien Sie Gott anbefohlen, Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.